Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
Bonjour.
Bonjour, Madame. Bonjour, bonjour.
Ach, immer noch Quarantäne. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Wir sind eingesperrt. Wir müssen zu Hause bleiben. Wir müssen zu Hause bleiben, während Pornhub gratis ist.
Die Hölle auf Erden.
Ja, Wahnsinn, ne?
Ah, und diese, Dani, was machst du denn die ganze Zeit eigentlich, außer dass du dir am Lümmel rumspielst?
Leider relativ viel arbeiten. Das ist voll doof. Ich hätte gerade gerne eigentlich dieses Quarantäne-Paradies, das man sich vorstellt, dass man den ganzen Tag auf der Couch sitzt und zockt. Aber das habe ich irgendwie nicht.
Ein bisschen, das ist so eine Mischung. Abends spiele ich ja zumindest Call of Duty Warzone. Du bist nie am Start, weil du eine alte Kackwurst bist und irgendwie aus irgendeinem Grund deine Frau immer vorschickst, was auch total okay ist.
Ich schicke nicht meine Frau vor, meine Frau zockt halt gerne.
Ja, aber Reini, wir müssen das doch gemeinsam machen. Du, ich, Sonka.
Dafür fehlt
alle drei
Rechner
zusammen. Ja, weil du dämlich bist, weil du deinen iMac hingestellt hast, den keiner gebrauchen kann, weißt du, oder weiß ich nicht.
Nein, ich arbeite mit diesem Ding, dieser iMac ist zum Arbeiten da, zum Beispiel nehmen wir auch gerade damit auf, während mein zweiter Rechner, der Windows-PC, der direkt daneben steht, der ist zum Spielen da. Es fehlt ein dritter Rechner noch für meine liebe Frau, zum Beispiel ein weiterer Rechner zum Spielen.
Oder du schickst sie runter zu deinem lieben Nachbarn, der uns bestimmt auch zuhört. Grüße an den netten Ersin mit der teuren Espressomaschine. Der hat doch auch so viele Rechner da stehen. Da schickst du dann die Sonka hin und du gehst in deinen Wings und wir verschalten uns alle. Das ist doch auch schön.
Das könnten wir auch machen.
Der Ersin darf dann auch brav mal mitspielen, weil er den Raum zur Verfügung stellt. Das darf er natürlich auch so, Reinhard. Mhm. Immer.
Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen tatsächlich, weil
ich koche viel. Ich habe gestern das erste Mal Schweinefilet gemacht.
Ja,
ich habe noch nie Schweinefilet gemacht, weil ich auch nicht viel Schwein esse. Nein.
Ah, Schweinefilet ist geil.
Boah, war das lecker.
Ja, Schweinefilet ist super geil. Das ist so, das sieht aus wie ein eingeschweißter Walpenis, wenn man es aus dem Kühlregal holt, ne? Dann schneidet man den Penis in Scheiben, haut ihn in die Pfanne und ist
Nein, falsch.
Nee, so mache ich das. Ich mache das anders. Sag mal, wie viel Schweinefilet.
Erstmal natürlich wahrscheinlich genauso wie du nimmst Butter. Du nimmst wahrscheinlich Butter, ne?
Nein. Im Haushalt Romanesen Remfurt nehmen wir keine Butter.
Was nimmst du denn?
Zum Anbraten?
Ja.
Ein Hauch Öl. Ganz wenig.
Butterschmalz, Reinhard. Ah. Butterschmalz ist das Ding der Wahl, weil es nicht verbrennt im Gegensatz zu Butter, aber den schönen, das Butteraroma mit sich bringt. Mhm. Verstehst du?
Das habe ich nur für Schnitzel.
Ja, Butterschmalz, erstmal eine wichtige Grundlage. Dann wird ein feines Ästchen Rosmarin und ein kleines Ästchen Thymian darin 2 Minuten lang braun gebracken, so dass der Geschmack dieser Kräuter in diesen Sud aus Butterschmalz übergeht. Mhm. Dann wird die noch kalte Lammlachse, anders als jetzt bei einem Rinderfilet, das man zum Beispiel halt nun mal erstmal warm werden lässt, das ist Zimmertemperatur, wird da reingelegt, scharf angebraten. Der Rosmarin und das Thymian kommen raus, dann schon mal ordentlich einwürzen, lecker ein bisschen Salz drauf, lecker ein bisschen Pfeffer drauf. Wer möchte, kann auch nur andere Gewürze, ich bin Purist. Dann, nachdem es scharf angebraten wurde, in Alufolie geschlagen, oben nochmal ein Scheibchen Rosmarin drauf, 10 Minuten bei 120 Grad in den Ofen, dann 10 Minuten ruhen lassen, sehr wichtig, und dann lecker.
So banal.
So banal ist so es, banal. Dani. Was machst du denn? Du stopfst es erstmal.
Nee, das letzte Schweinefilet, das wir zubereitet haben, haben wir folgendermaßen zubereitet. Wir haben unser Schweinefilet genommen, es in Scheiben geschnitten. Ne? Also dieses lange Filet, schön in Scheiben geschnitten. Dann immer zwei Scheiben mit einem kleinen bisschen Knoblauch und einem Rosmarinzweig und einem Tröpfchen Öl in einen Plastikbeutel. Dort wird die Luft rausgesogen und dann geht das Ganze für 5 Stunden in den Sous-Vide-Garer.
Du kleines, fettes Arschloch. In den Sous-Vide-Garer. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich hier mit Tim Mels aus linkem Hoden telefoniere.
Ja, dann wird das Ganze so schön bei knapp 60 Grad für 5 Stunden erwärmt, sage ich mal, und landet danach für circa 30 Sekunden pro Seite nochmal in der Pfanne. Und danach,
ernsthaft jetzt?
Und danach nimmt man eine Gabel, weil man braucht kein Messer mehr.
Nein, du hast einen Sous-Vide-Garer?
Nein, das nicht. Wir haben hier so ein Multifunktionsküchengerät, sowas ähnliches. Also das ist kein Thermomix, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Das ganze Ding heißt Prep and Cook. Also ne, das, das Marketing war auch lange vor der Corona-Krise. Das,
Prep and Cook.
Prep and Cook, der Preppy, wie er von der einen, von dem einen oder anderen begeisterten Nutzer oder Nutzerin im Internet genannt wird. Der Preppy.
Der Preppy. Weißt
du, für die einen ist es der schräge Onkel, für uns ist es ein Küchengerät, der Preppy. Und da kannst du einstellen, dass das bitte bei 55 oder 60 Grad für 5 Stunden vor sich hin schwitzen soll. Und,
Preppy,
und danach,
ey,
ja, wenn ihr uns mal besuchen kommt, dann können wir hier schön Rinder- oder Schweinefilet machen, das lange vor sich hin, ne, also.
Das ist schon geil. Ja, hallo, du weißt ja, dass meine Frau Vegetarierin ist.
Ja, ich weiß, ist doch egal. Kann doch mal eine Ausnahme machen.
Ja, genau. Deswegen, ja, das ist, also das ein, die einzigen Vegetarier, die ich kenne, die belehrt worden sind, sind die, die im Knast waren. Weil wenn du irgendwas im Knast wirklich gar nicht aushältst, dann ist vegetarisch Essen. Das Essen schmeckt eh schon super scheiße. Und ich habe ein paar Häftlinge kennengelernt, die gesagt haben, okay, bei aller Liebe, aber nee.
Ich meine,
also dann doch lieber wieder Fleisch.
Wir können, also, wir können auch noch ein Stück Tofu mit in den Zubigara hauen. Das,
Tofu.
Nee, ich esse sehr, sehr gerne tatsächlich vegetarische Gerichte. Das beste Essen, das ich je hatte, war ohne Scheiß, mit Abstand, da, wo ich die schlimmste Unterkunft hatte. In Indien.
Ein Dal, du hattest ein Dal.
Nee, in Indien, tatsächlich, ich weiß nicht mehr, was ich dort gegessen habe, aber es war alles geil, abgesehen vom Hähnchen. Das heißt, es war alles.
Warum war das Hähnchen? Weil die dort Knochen und Sehnen mit reintun? Oder?
Ja, richtig. Und ich mir das nicht bewusst war. Das heißt, ich habe so mit meinem Nan, also mit diesem Brot so, ne, so ein Stückchen Hähnchen genommen, in den Mund und draufgebissen und es war kross, die Knochen, die da noch drin waren. Das, oh. Das beißt, dass du drauf machst, so krutsch, ein gewisser Crunch, der von Knochen kommt, das ist dann nicht so geil. Wenn du das weißt, ist das natürlich nicht schlimm, weil dann beißt du da nicht komplett drauf, sondern nackst es halt so runter. Aber in Indien waren eh, ich würde mal schätzen, 99% der Gerichte, die wir dort gegessen haben, waren vegetarisch. Und die waren alle geil. Ich habe da nur geilen Scheiß gegessen. Selbst das Frühstück, also selbst das, was.
Meine Frau isst ja gerne diesen Käse, wie heißt der nochmal? Panier, der wird Pack eigentlich
Panier
ist das
oder
nur.
So?
Ja, Palak Panier ist mit Spinat. Panier ist, wenn du, du nimmst einfach nur Zitronensäure, also Zitrone, und gibst sie in Milch. Ah. Und dann trennt sich das Milcheiweiß von der Flüssigkeit und wird zu so einer Art Pulver und das presst man dann in einem Geschirrhandtuch, also haben wir noch nie gemacht, aber habe ich gehört, in einem Geschirrhandtuch zusammen zu einer Art dicken Masse, lässt es ein bisschen austrocknen und dann hast du eine Art, eine Art Käse, den du wie, der auch in Soßen beständig bleibt, also der zusammenhält.
Ja, also das Essen in Indien war einfach nur der Hammer. Also wirklich gut. Und das Geile ist.
Aber hast du nicht die ganze Zeit, also ich habe auch Freunde, die in Indien waren und die da von unterschiedlichsten Situationen erzählten. Essen ist sicherlich geil, aber man will nicht drüber nachdenken, unter welchen Umständen das zustande gekommen ist, oder?
Nee, das nicht unbedingt. Aber irgendwann entwickelst du eine Toleranz und ist dir egal, wenn du Hunger hast. Und das Essen war wirklich, wirklich geil. Ich habe sogar.
Hattest du mal Dünnfiff?
Nee, tatsächlich nicht. Kampfmagen. Es gibt keine Bakterienkultur, mit der mein Darm nicht zurechtkommt.
Ach, Essen Altenberge, weißt du?
Ja,
Altendorf,
das,
Altendorf.
Essen, genau, Essen Altendorf. Der Gammelfleischdöner, ne, der hat meinen Magen gestählt. Nee, wir hatten als Frühstück in dieser Herberge, in der ich, also in dem International Guesthouse, wo ich letzte Folge von erzählt habe, da haben wir auch immer Frühstück bekommen. Und das Frühstück bestand jeden Tag, es war jeden Tag das gleiche, aber es war immer geil, es war immer Rührei. Und dazu 2 Scheiben Toast mit so einer Erdbeermarmelade. Die Erdbeermarmelade, okay, geschenkt, aber das Rührei war geil. Das hatte nämlich so mini kleine Chilischoten drin. Es war höllescharf. Und am Anfang dachte ich, boah, das kann doch keiner essen. Nach einer Woche dachte ich, boah, ist das geil. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich mir selber Chili ins Rührei gehauen.
Chili ins Rührei?
Ja, Und die waren aber leider aber nicht so geil.
Da macht das Arschloch zweimal Party, oder?
Ja, da geht's los. Da weißt du, warum neben dem Klo ein Wassereimer steht. Zum Löschen.
Das oh Gott. Rani, das klingt trotzdem alles ziemlich creepy, was du erzählst.
Ja, also. war's auch. Also richtig, richtig creepy waren auch so Sachen wie im Labor. Also wir haben da auch im Labor gearbeitet. Wir hatten da unseren Shy Guy. Und es war nicht der Shy Guy von Super Mario, sondern es war ein Angestellter, der nur dafür da war, Shy-Tee zu holen.
Der Shy Guy.
Der Shy Guy. Dem hast du irgendwie eine gewisse Zahl Rupien in die Hand gedrückt und dann ist er mit der Thermoskanne losgelaufen und hat Chai-Tee geholt. Ich habe so unglaublich viel Chai-Tee gesoffen in der Zeit, in der ich da war. Und alles, was man hier an Chai-Tee bekommt, ist leider nur ein billiger Abklatsch davon und schmeckt nicht mal annähernd so. Der Chai-Tee in Indien ist pappsüß. Ich glaube, da ist ein Kilo Zucker drin und der wird in Milch gekocht und nicht in Wasser. Also sehr, sehr gut.
Ich bin für sowas alles nicht so richtig zu haben.
Doch, du musst, doch, wenn du da bist, das wär's. Also das schon.
Ich würde Indien gerne mal sehen. Ich habe dir doch von dieser Kotzi-Kaka-Tour erzählt, ne? Die eine Bekannte von mir Selbstfindungstrip gemacht hat. Oder habe ich das? Ich verwechsel dich in Özcan in letzter Zeit öfter. Habe ich dir davon erzählt? Dass es viele Menschen in meinem Umfeld gibt, die so auch so Selbstfindungstrips sind und ein Mädel, das ich kenne, das sehr nett ist, letztens in einem Camp, einem Ayurveda-Camp war, wo ihr erstmal am ersten Tag einen Einlauf verpasst wurde und am zweiten Tag musste sie 4 Stunden durch erbrechen.
Das Schlimme ist.
Also als Teil einer Maßnahme, also jetzt nicht unfreiwillig.
Das Schlimme ist, dadurch, dass ich gelegentlich Bratwurst und Baklava höre, wenn ich irgendwie aufräume oder damals noch als die Zeit damals, als ich noch raus zur Arbeit fahren musste, höre ich das auch häufig auf dem Weg zur Arbeit, weil so eine Folge geht ja eine halbe Stunde, das ist schön für eine Strecke.
Nein, weil du Sehnsucht nach mir hast.
Ja, deshalb auch. Und das Schlimme ist, ich weiß bei vielen Sachen selber nicht mehr, ob du mir das erzählt hast oder ob du das irgendwelchen anderen Leuten erzählt hast.
Rani, die Erinnerungen in unseren Herzen verschwimmen einfach.
Ja.
So ist es halt.
Tja.
Ach, wie schön.
Wir waren beim Kochen, ne? Abgesehen vom Schweinefilet. Ich habe von einem Bekannten, also beziehungsweise von einem Freund mal einen Tipp bekommen, das hat mein Verhältnis zu Knoblauch verändert.
Ach, wirklich?
Ja,
ein kurzer Tipp, wenn ihr eine Suppe zubereitet, weil ich war letztens bei Grill den Hänzler.
Aha.
Und da habe ich, kochst du vorher mit einem Sternekoch das Gericht, was du nachher zubereitest. Einmal. Und dann ganz am Anfang dessen nahm er einfach eine Knoblauchzehe, zerdrückte die mit Packung, also mit der Haut drumherum, weißt du, also dem, was eigentlich krisselig ist, so, ne, wie Zwiebelhaut. Schale, also Zwiebelschale, ne?
Ja.
Also, genau. Und zerdrückte die und packte die so ins Öl. Und ich so, entschuldige, aber das wird mega widerlich. Jeder wird nachher diese Scheiße auf den Zähnen haben. Und sagte er, nein, weil wir pürieren die Suppe ja nachher. Und durch die Hitze löst sich die Haut so weit auf, dass dann niemand mehr was von merkt und es gibt noch Geschmack mit dabei. Ha! Mein Lifehack zum Kochen. Wusste ich auch nicht. Wäre ich nie auf die Idee gekommen, das nicht abzumachen.
Interessant.
Und eine der wichtigsten Sachen, die mir der liebe Frank Buchholz beigebracht hat, danke, Grüße an Frank, könnt ihr mal essen gehen, wenn ihr in Mainz seid, netter Bursche, ist unglaublich viel Butter an alles. Er sagte, der Hauptunterschied zwischen guten Köchen und schlechten Köchen und den Leuten, die zu Hause kochen und sagen, schmeckt nicht wie im Restaurant, ist, dass die Leute einfach keine Butter dran machen. Du musst Butter, Butter, Butter. In der Suppe sind 200 Gramm Butter drin. Nachher wird nochmal Butter draufgeschmissen. Wahrscheinlich wird das Geschirr wird auch nochmal mit Butter eingerieben. Und es schmeckt wirklich wie eine Party in deinem Mund, auf der alle Sex haben. Es war so lecker. Unfassbar. Richtig gut.
Das mit der Butter. Also das mit der Butter kenne ich nur bei Kartoffelpüree. Wenn man Kartoffelpüree macht, braucht man mehlig kochende Kartoffeln, die halt klein hauen, einen Schluck Milch rein oder Sahne oder so und dann das Verhältnis Kartoffeln zu Butter 1:1.
Alter.
Das ist gutes Kartoffelpüree.
Das klingt wie eine Einladung ins Krankenhaus. Mal ehrlich, jetzt. Also, gesund klingt das nicht.
Das ist doch nicht gesund, das ist lecker. Der Tipp, den ich eigentlich geben wollte, den ich von einem Bekannten bekommen habe, vom Nils, vielen Dank Nils nochmal an dieser Stelle, geht in eine ähnliche Richtung wie das, was der Koch da gemacht hat, der einfach die Knoblauchzehe gepresst hat. Und zwar eine Knoblauchpresse, ne? Wenn du die benutzt, um irgendwie in Soßen oder so Knoblauch reinzuhauen. Da kannst du auch die Knoblauchzehe, ohne sie zu schälen, einfach so reinhauen und durchdrücken.
Also lustigerweise fast das Gleiche, was ich jetzt gerade gesagt habe.
Ja, genau, fast das Gleiche. Also du kannst sie da durchdrücken, von der Schale kommt nichts durch die Knoblauchpresse durch. Du kannst sie danach wieder aufmachen, die Schale rausnehmen und wegwerfen.
Echt?
Ja, Das funktioniert super. Probier das mal aus. Seitdem ich das weiß, benutze ich viel mehr Knoblauch, weil ich den nicht mehr schälen muss.
Ach, du bist ja, so ein verlässlicher Koch.
Kannst du einfach so durchhauen. Also hat
Knoblauch
mir,
ist schon ein geiles Zeug. Ne? Wo ich habe meine Knoblauchsuppe gegessen bei einer Freundin meiner Frau, die sie uns stolz servierte. Und ich mag Knoblauch, aber halt auch nur in Grenzen. Also irgendwann, also
nein,
diese Knoblauchsuppe, wie sie und nein, doch, Alter. Weißt du, wie viel Knoblauch da drin war in dieser Knoblauchsuppe? 16 Zehen. Ich habe gesagt, ey, das ist, boah, ich habe fast gekotzt, ey. Es war einfach nur Knoblauch. Das kann man in dieser Massivität, meine Frau war begeistert, die liebt Knoblauch.
Ich hab ganz am Anfang dieser Corona-Zeit das auch mal vertwittert mit sowas wie, Schatzi, wie viele Knoblauchzehen kommen nochmal in das Chili? Ja.
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 Alle. Da bin ich wirklich, Knoblauch ist halt so dominant, das frisst halt den Geschmack sonst auf. Reini, komm, jeder von uns empfiehlt jetzt mal ein schönes Vier-Zutaten-Gericht.
Ein Vier-Zutaten-Gericht?
Ja, was man mal, oder nicht Vier-Zutaten, aber was man so in 10 Minuten einfach mal schön zusammenballern kann.
Ja, hau rein.
Oh, meins ist, ja, das ist aber ein bisschen mehr, ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht.
Ich auch nicht.
Sagen, der gute alte Apfelpfannekuchen. Das ist einfach eine stabile Bank, Reini, ein guter Apfelpfannekuchen.
Super gut, hat mein Vater immer gemacht.
Ein stabiler Apfelpfannekuchen, damit kannst du dich ins Herz einer Frau kochen, das sage ich dir. Du nimmst, aber was wichtig ist jetzt, ne? Also es gibt 2 Varianten von Apfelpfannekuchen. Ich mag diesen ganz besonders. Eigelb und Eiweiß trennen. Das Eigeweiß schaumig schlagen. Das Eigelb direkt mit, warte mal, wie ist das Verhältnis? 300 Gramm Mehl, 50 Gramm Butter, also schöner Packen Butter eben rein. Dann 2 Eigelb und Milch und also 200 Milliliter Milch, 50 Milliliter Mineralwasser, das alles aufschlagen und dann, wenn du den Teig fertig hast, ein bisschen Salz natürlich auch, unten drunter noch das Eiweiß heben. Das dann 20 Minuten im Kühlschrank stehen lassen, ordentlich Zucker mit rein und dann hast du einen Teig. Und dann müssen aber, was auch wichtig ist, was viele nicht wissen, das Ding muss vorher, also die Masse, beziehungsweise die Äpfel müssen kandiert werden. Das heißt, die müssen richtig schön kandiert werden. Das macht's richtig lecker dann. Die werden erst in Zucker geschwenkt, in Zucker- und Butterschmalz.
Ne?
Ja, das ist jetzt nicht so ein 4-Minuten-Gericht, das ist schon 30 Minuten. Aber wenn du morgens mal, keine Ahnung, du wachst, weißt du, Jesse Paint a Picture, Joshua Caddison, du wachst irgendwo in einem kleinen Caravan an der kalifornischen Küste im Arm, deine stark geschminkte, sehr hübsche Frau, ihr wacht dort auf, du gehst einfach nackt, nur mit einer Schürze bekleidet, gehst du zu dem Gasgrill, euer Hund läuft draußen durch die Dünung, David Hasselhoff joggt vorbei und winkt euch zu und du machst nackt, nur mit dieser lustigen Schürze bekleidet, machst du diese Pfannkuchen. Dann kann ich dir sagen, danach gibt's aber Ficky Ficky Fan von Gut und Böse. Manchmal habe ich wirklich eine seltsame Fantasie.
Ja, also ziemlich.
Wie kam ich denn jetzt auf Joshua Caddison, weil die in dem Video, glaube ich, an so einer Küste langlaufen. Kam auch später erst raus, dass Joshua Caddison homosexuell ist und Jesse nicht auf eine Frau gemeint war. Kennst du noch, ne? Jesse, paint a picture auf how it's gonna be.
Kenn ich.
Das mochte ich immer so gerne.
Ein so abstruses Gericht hätte ich jetzt gerade nicht zur Hand. Aber was immer gut geht, ist Gulasch. Gulasch ist ein Gericht, das geht immer gut.
Aber auch Fleischqualität abhängig. Fleischqualität.
Ah, nein, bei Gulasch ist das fast egal, tatsächlich.
Meinst du?
Ja, also man sollte Biofleisch kaufen, die Rinder sollten glücklich zur Guillotine gehen und so weiter. Ne? Aber
das hat Hagen Räther letztens in einem Bit gesagt, was ich geteilt habe, wo ich auch dachte, auf Steak steht jetzt für mehr Tierwohl. Frag doch mal die Kuh, die geschlachtet worden, wie wichtig ihr Tierwohl wohl ist. Und da muss ich auch ein bisschen lachen, er hat ja recht. Also da steht halt riesengroß auf dem Steak, das ich letztens gekauft habe, Bio für mehr Tierwohl. Und ich dachte so, naja gut, also für die Betreffende ist es jetzt irgendwie auch egal.
Ja. Naja.
Aber jetzt, bevor wir böse Mails kriegen, ich verstehe den Gedanken dahinter.
Ja. Also Fleischqualität generell, man sollte immer Bio und so weiter kaufen. Aber ob das jetzt super gutes Fleisch ist oder nicht, ist beim Gulasch gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, wenn du Gulasch machst, ist, du brätst das Fleisch an, ne, also klein gehackt, in einem Topf. Dann kommt mindestens, und das ist das Wichtige, mindestens die gleiche Menge, also Gewicht und Volumen und so, ne, die gleiche Menge Zwiebeln da rein.
Die gleiche Menge.
Die gleiche Menge Zwiebeln, wie du auch Fleisch hast. Sehr
Alter, ihr wart immer ein Fuzzi-Haushalt, ne?
Aber hallo, sind wir ein Fuzzi-Haushalt. die gleiche Menge Zwiebeln da rein, das Ganze schön vor sich hin braten. Dann kommen dazu Tomaten, also irgendwie so Tomatenwürfel oder sonstiges, ne? Also irgendwas Tomatiges. Dann nochmal einen guten Schwung Paprika obendrauf, ein bisschen Tomatenmark, wenn man will. An Gewürzen, was die Küche hergibt, ne, also alles, was irgendwie schön scharf macht, so Paprikapulver, Chili und so weiter und so weiter. Und Salz, Pfeffer, ne, also der ganze Rotz und ein Teelöffel Natron noch drauf.
What?
Das gute Kaisers Natron.
Willst du es kochen oder
was? Was denn?
Willst du kochen, das Essen,
das macht oder? Das Fleisch zart. Den ganzen Scheiß zusammen, Deckel drauf.
Natron. Ja. Ist das nicht Putzmittel?
Nein. Nein, das kann man auch zum Kochen benutzen. Das neutralisiert Säure. Ein bisschen. Es ist Großmutters Tipp, ein Teelöffel Natron mit rein. So.
Lasst euch das von dem dicken Physiker so gesagt sein. Ja, Großmutter Reinhards Tipp.
So, dann lässt du das Ganze. Und dann, jetzt kommt das entscheidend Wichtigste daran, wenn man Gulasch kocht. Das mit
reinpissen,
Abstand,
das nee. Ist einfach mal schön reinpissen, einen schönen Mittelstrahl, nicht genau. Das, was am Anfang kommt, ja. Sondern erstmal so 10 Sekunden in Glas pissen das und wie, das, was dann
wie,
kommt,
wie
feiner Mittelstrahl, den da rein.
Genau. Oh so, Gott, nee, das,
warum
das mit Abstand,
eigentlich?
Das
warum eigentlich Mittelstrahlurin?
Keine Ahnung, damit du den Eichelkäse nicht mit. Ja, jetzt wird's eklig, ne? Beim Kochen. Nee, das mit Abstand Wichtigste beim Gulasch machen ist dann danach Zeit. Die Scheiße muss einfach nur je länger, desto geiler. Das Zeug muss einfach, Minimum sind irgendwie sowas wie 3-4 Stunden. Das Zeug muss einfach auf niedriger Hitze lange, lange, lange vor sich hin köcheln, weil das Fleisch, egal wie zäh es am Anfang ist, wenn du es nur lang genug zu Tode kochst, dann zerfällt es irgendwann. Und es ist geil.
Also, egal wie schlecht das Fleisch ist, irgendwann gibt es auf. Ja. Irgendwann kann es nicht mehr. Ja, dann sagst du, okay.
Und ansonsten ein Vier-Zutaten-Gericht, mit dem man immer gewinnt, Nudeln, Pesto, Parmesan.
Ah, das stimmt, das ist eine stabile das Sache. Nesten, Pesto, Nudeln, Parmesan ist wirklich, das funktioniert wirklich immer, da hast du recht. Ja. Das ist auch, aber welches ist das beste Pesto?
Mein Lieblingspesto zum, also fertig im Laden zu kaufen.
Komm, wir sagen es gleichzeitig, stopp, wir sagen es gleichzeitig. Bei 3. 1, 2, 3. Bei Calabrese.
Ja, Pesto Rosso.
Pesto Rosso, Alter, du bist doch von Schweinen aufgezogen.
Hast du meine toten Eltern gerade als Schweine bezeichnet? Du kleines Pissgesicht.
Naja, Gulasch konnten sie ja offensichtlich. Aber bei Pesto hatten sie keinen Geschmack. Pesto muss ein feines Calabrese sein. Und dann auch nicht das Billige, sondern das Gute von Bernoulli. Bernoulli, wie heißen die nochmal?
Bernoulli? Nee, Bernoulli war ein Physiker.
Bernoulli war ein Physiker, genau. Aber er hat auch ein tolles Pesto gemacht. Nein, das ist wirklich ein gutes Pesto. Damit kannst du richtig abräumen. Lecker, lecker, lecker.
Ich finde auch Bärlauchpesto geil.
Das ist ja irgendwie, das ist ja so ein bisschen,
was ist
oder?
Das? Nein, Bärlauchpesto ist super geil. Wenn du ein gutes Bärlauchpesto hast, ist das Hammer.
Calabrese. Aber ist das nicht so ein bisschen Knoblauch für Arme, so Bärlauch?
Nee, nein. Bärlauchpesto ist super geil. Und das hat, also, ne, das ist auch nicht irgendwie Knoblauchersatz oder so, das hat einen ganz eigenen Geschmack. Bärlauchpesto, Hammer. Pesto Calabrese ist so Paprika-Gezeugs und so, ne?
Paprika, aber auch Schärfe dabei. Was ja. Ganz Leckeres. Ja. Aber du hast völlig recht. Also, wenn, guck mal, du kannst. Ohne Scheiß. Mit einer Packung ordentlich Calabrese und einer Packung Spaghetti und Parmesan muss nicht sein.
Doch,
sein.
Ey, bist du bescheuert? Parmesan muss sein.
Ja, aber hallo,
und zwar
wir sprechen
im Verhältnis
von Armut.
1 zu 1 zu den Nudeln.
Genau, und jetzt frag dich, warum du ein fettes Kind geworden bist. Wirklich, Calabrese ist eine gute Grundlage, aber es geht noch einfacher, Rani. Daran kannst du jedes italienische Restaurant abmessen. Wenn sie, also, ich gehe erstmal nur in Restaurants essen, die ja Aglio et Olio anbieten. Nur. Wenn ein italienisches Restaurant Aglio et Olio nicht anbietet, geht man da nicht essen. Wenn die das, weil das ist die Grundlage der italienischen Küche, verstehst du? Das ist sowas wie der Stein der Weisen. Daran macht sich alles fest. Wenn sie das nicht können, dann können sie auch sonst nichts. Selbst ein Lieferando-Bestellservice muss Aglio et Olio im Angebot haben. Und jetzt sagst du, was ist denn so besonders an Aglio et Olio? Ganz einfach, Reinhard. Bist du überhaupt noch da?
Ich bin noch da, ja. Sehr ich sabber ein ja, bisschen, aber ich bin noch da.
Also, du nimmst, also Aglio et Olio, wirklich ein wichtiges Ding. Du gehst hin, Und du nimmst es und ich erkläre es dir jetzt. Also erstmal.
Ja, du erklärst es schon die ganze Zeit.
Diesmal kein Butterschmalz, kein Butterschmalz. Erstmal, du nimmst drei Knoblauchschoten. Die kommen in einen wirklich einen vollbedeckten Pfannenboden aus Olivenöl. Meistens sogar noch etwas mehr. Diese werden natürlich, die musst du klein drücken. Das ist wichtig, durch den Kleindrücker nicht, also nicht irgendwie nur klein schneiden, sondern die müssen richtig platt gedrückt werden. Wichtig, ne? Und die werden dann da reingegeben. Ungefähr eine Minute brutzeln lassen. Sie dürfen nicht schwarz werden, leicht braun. Dann kommen zwei Chilischoten,
wenn die
rot
braun werden?
Nein, wenn sie braun werden, ist es gut. Wenn sie schwarz werden, werden sie bitter. Wenn sie braun werden, dann nimmst du sie am besten raus. Der wahre Könner nimmt sie raus, der Loser lässt es sein. Dann werden zwei Chilischoten, schön klein gehackt, kommen dazu, auch eine Minute schön durchrutzeln lassen. Dann werden die Nudeln, die parallel gekocht werden, noch, die werden auch nicht abgegossen, die werden feucht da reingegeben, feucht in die Pfanne gegeben, einfach so reingehoben, mit der Flüssigkeit. Man muss aufpassen, dass es keine Verpuffung gibt. Das ist wichtig, keine Verpuffung beim Aglio-Olio machen, weil man gibt ja sehr nasse Nudeln in brennend heißes Öl.
Dr. Bielendorfer erklärt Verpuffung, sehr schön.
Dann schwenkt man das, schön Salz, Pfeffer dran und dann aber ordentlich gehackte frische Petersilie, nur Loser nehmen TK-Petersilie. Petersilie, frische Petersilie, das leckerste Gericht der Welt. Das servieren, oben drüber ein schöner, feiner Parmesan oder ein Vintage Cheddar. Sexy Party.
Was, ich habe letztens übrigens Vintage Cheddar probiert, ist echt ganz gut. Kann man sehr gut essen, ne? Ja. Hast du Old Amsterdam mal probiert?
Nee, aber du musst, ich habe jetzt mehrere mitbekommen von
bitte.
Freunden.
Sonst bestelle ich ihn dir.
Das Problem ist, ich habe mehrere bekommen von Freunden. Die mir das geschickt haben und also gesagt haben, ach so, das ist übrigens auch geil, ne? Ich habe ja den Feine Welt Vintage Cheddar empfohlen,
ja,
den es bei Rewe gibt, der meiner Meinung nach wirklich der beste ist, und der ist jetzt ausverkauft. Reini, wir haben mittlerweile eine Markenmacht, dass wir in der Lage sind, solche Sachen auszuverkaufen.
Ohoho.
Verstehst du das? Ja,
ich glaube, das ist,
weil
ich
erkläre es dir. Ich kam in den Supermarkt und habe gesagt, ich hätte hier gerne den Vintage Cheddar. Wo ist der? Und dann sagte sie zu mir, wir können uns das auch nicht erklären, aber es gab einen unglaublichen Run da drauf und es gibt keinen mehr. Und ich glaube, Rainer, ich bin der festen Überzeugung, das liegt nur an uns. Das liegt an uns.
Ich gucke gerade ernsthaft, ob ich dir bei Amazon ein Stück Old Amsterdam bestelle, damit du den mal isst.
So weit sind wir schon.
Es gibt die Varianten 300 Gramm bis 11 Kilo.
Dann bitte 11 Kilo. Oh, wir gehen auf Nummer sicher.
11 Kilo, ein ganzer Old Amsterdam für 210 Euro.
Das ist.
Oh Gott, ich liebe diesen Käse. Ey, mal ernsthaft, ich liebe Old Amsterdam. Kennst du das auch, wenn man so einen ganzen Parmesankäse hat bei so einem Catering? Bei einem richtig guten Catering, genau, wo dann die Nudeln durchgezogen werden? Das ist auch geil, ne?
Das
scheiße, ich bekomme Hunger. Ich überlege gerade bei unserem, wir fangen ja mal Karfreitag damit an und wir wollen ja des Öfteren demnächst mal so YouTube-Livestreams machen von wir gucken uns Werbung an bis zocken. Wir könnten auch mal eine Kochshow zusammen machen.
Eine Kochshow? Also streamen, ja, wie wir kochen, oder?
Ja.
Was?
Oder
gleichzeitig oder an zwei verschiedenen Orten?
Nee, ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wie die Corona-Zeit so ist. Also ich fände das schon sehr unterhalten, wenn wir uns filmen, wie wir irgendwas in die Mikrowelle werfen, auf 2 Minuten stellen und dann.
Und fertig sind die Käsemakaroni. Ja. So sieht's aus. Lecker, lecker.
Nee, aber wir können wirklich mal gucken, was, also es bieten sich plötzlich so viele potenzielle Formate an. Apropos potenzielle Formate, wir müssen gleich mal tatsächlich zum Ende kommen, glaube ich, weil ich habe in 10 Minuten ein Meeting, so mit ernsthafter Arbeit gerade.
Wie, ein echtes Meeting?
Ja, so richtig.
Ernsthafter Arbeit?
Ja, so.
Worum geht's da?
Es geht unter anderem darum, wie wir.
Langweilig, mach die Musik an.
Wie wir
mach
gerade
die
mit
Musik
den,
an.
Wie
mach
wir
die
gerade
Musik.
Den,
ich kann die Musik nicht anmachen. Mach die Musik
ja, ich
an.
Weiß,
das
nutze ich gerade aus. Es geht unter anderem darum, wie die Studenten mit der aktuellen Situation umgehen. Aber.
Langweilig. Mach die Musik an.
Glaubst du, ich mach die Musik an, weil du Musik hören
willst? Langweilig. La 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 langweilig. La 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 langweilig. Der Podcast ist zu Ende. Ich koch mir jetzt Spaghetti Aglio et Olio. Da, siehst du, sie kommt. Ich muss nur lange genug singen. Damit kann man dich erpressen.
Ich kann deine Spur einfach muten.
Tschüss,
mach's
ihr
gut.
Süßen. Kocht euch was.